Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prognosticast aus der Kaffeeküche von Prognostica. Mein Name ist Christina Krebs, ich bin Mitgründerin der Prognostica und spreche heute bei einem Kaffee mit Simon Klingenmeier. Wer unseren letzten Podcast gehört hat, erkennt ihn schon. Simon ist Bereichsleiter bei der ISO-Gruppe in Würzburg und verantwortlich fürs interne und externe Recruiting der ISO-Gruppe. Außerdem ist er Initiator und Vorstand des IT-Verbands Mainfranken und Initiator und Organisator des HR-Netzwerks Mainfranken. Zudem ist er Lehrbeauftragter für Personalmanagement und Recruiting an der FH Würzburg-Schweinfurt. So, beim letzten Mal haben Simon und ich über Recruiting im Allgemeinen gesprochen, mit Schwerpunkt auf die aktuell angespannte Situation im Bewerbermarkt und wie man als Unternehmen trotzdem passende und engagierte Mitarbeiter anziehen kann. Heute möchten wir genauer auf eine bestimmte Branche schauen, die uns natürlich ganz besonders interessiert, die IT-Branche. Simon, schön, dass du heute nochmal deine Erfahrungen mit uns teilst und da bist. Dankeschön fürs Kommen.
Hallo, guten Morgen. Ja, freut mich, dass wir in die zweite Runde gehen.
Genau, ich freue mich schon, ich bin gespannt. Und vielleicht gleich springen wir einfach direkt ins Thema rein. Was macht denn aus deiner Erfahrung die IT-Branche so besonders?
In Bezug auf das Recruiting.
Auf das Recruiting, genau.
Ja, im Endeffekt ist es wie bei einigen anderen Themen, da würde ich das gar nicht mal die IT-Branche so herausstellen, ist es halt einfach ein Bereich, wo viele Unternehmen Leute suchen und auf jeden Fall am Arbeitsmarkt deutlich weniger da sind, als aktuell der Bedarf ist. Und das ist jetzt noch keine große Besonderheit, sondern das ist so der allgemeine Fachkräftemangel, kann man sagen. Und natürlich kann man sagen, jede Branche, jede Berufsgruppe hat bestimmt so ihre Besonderheiten, die sollte man grundsätzlich beachten oder da muss man drauf gucken, was treibt die um, was ist für die interessant, wie kann ich mich da als Arbeitgeber attraktiv machen, ja, und da muss man halt dann entsprechend das berücksichtigen im Recruiting, im Finden, im Binden und was auch immer.
Was ist denn eure Erfahrung? Was treibt die IT-Branche denn um? Was treibt die Bewerber in dem IT-Bereich um?
Also man muss sich da wahrscheinlich Gedanken machen, was macht einen Arbeitgeber für ITler attraktiv? Das wäre vielleicht so die Kernfrage. Und da würde ich sagen, das ist vielleicht so anders als im ein oder anderen Thema, dass ITler sicherlich so die Herausforderungen suchen, die Themen, Technologien, Projekte und so weiter suchen. Also da muss auch Abwechslung drin sein. Und das drumherum ist ein nice to have. Also natürlich ist es interessant, für welches Unternehmen ich arbeite und das Geld muss stimmen und so die einen oder anderen Benefits, ja, aber es muss halt wirklich vom Technologischen her für die meisten zumindest passen. Also auch da gibt es unterschiedliche Typen. Es gibt bestimmt auch da welche, die sagen, ach, solange alles mal so läuft, wie es läuft und möglichst wenig sich verändert, ist das auch okay. Den Typus gibt es auch unter IT-Lern. Also auch da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, so die technischen Herausforderungen und Themen und Tools und Projekte, die müssen da nochmal mehr passen als vielleicht woanders. Deswegen sind ITler auch wechselwilliger, sagt man so gemeinhin.
Wechselwilliger?
Naja, da darf dann halt auch alle paar Jahre auch mal eine Abwechslung drin sein. Da darf eben auch mal eine neue Herausforderung sein. Und das ist die gute Nachricht, würde ich sagen, dass man sagt, naja, einen ITler, einen Softwareentwickler oder was auch immer, den kann man schon auch mal auf dem richtigen Fuß erwischen, weil er sagt, naja gut, das Projekt, das war jetzt ganz interessant, war jetzt gut, wir haben eine neue Software-Generation rausgebracht, ein neues Tool konzipiert und sonst was. Jetzt gucken wir mal. Ja, und wenn es sich dann halt so ein bisschen totläuft und nicht mehr so interessant wird, dann kann das vielleicht schon auch der richtige Punkt sein. Deswegen sage ich, im IT-Recruiting nochmal mehr auf mittlere Sicht, auf langere Sicht planen oder eben dranbleiben an den Leuten. Also Beziehungsmanagement mit den interessanten Kandidaten und Kandidatinnen macht da nochmal mehr Sinn. Oder sage ich, jetzt vielleicht nicht, aber in 1, 2, 3 Jahren kann das schon ganz anders ausschauen.
Ich finde es spannend, weil du sprichst ja gerade so die Lebensdauer von IT-Projekten an, die dann da eine Rolle spielen könnten, wenn jemand, sag ich mal, dann beschließt, einen neuen Job sich zu suchen oder dann mal was anderes zu machen. Mein Gedanke wäre jetzt auch noch gewesen, vielleicht trifft es ja auch zu, aber vielleicht auch nicht, dass die IT-Branche ja an sich, glaube ich, ja schon sehr schnelllebig ist, sich schnell weiterentwickelt, Methoden, Technologien sich stark entwickeln.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach damit zusammenhängen könnte, auch zusätzlich, oder wie siehst du das?
Ja, und man muss ja auch unterscheiden, also IT, Digitales, das ist ja ein sehr weites Feld. Da gibt es sicherlich Unternehmen, die machen Projekte, die bringen neue Software-Generationen raus oder ähnliches. Dann gibt es aber eben auch Unternehmen, die eben, naja, IT-Betrieb sicherstellen müssen. Größeres Unternehmen oder jedes Unternehmen hat irgendwie eine Art von IT, die am Laufen gehalten werden muss. Und auch da gibt es aber halt ja auch ständig Wandel. Also dann müssen ständig neue Sachen einfach an den aktuellen Stand angepasst werden. Das sind dann andere Art von Projekten. Und das kann so ein Projekt, das kann mal dazu führen, dass jemand sagt, ey, so wie das jetzt hier läuft und was da auch so an Veränderungen ansteht, das muss ich mir nicht geben. Also das kann die eine Ausprägung haben, dass jemand wirklich in eine andere Richtung guckt. Oder wenn eben sich gar nichts tut, kann auch sein, dass jemand sagt, hey, ich gucke jetzt mal woanders, wo interessante Projekte anstehen. Auch vor dem Hintergrund, dass jemand sich bewusst ist, ich muss ja auch aktuell bleiben. Also wenn jemand in einem Unternehmen ist, egal ob das jetzt Softwareentwicklung ist, IT-Betrieb oder sonst was, wenn er in einem Unternehmen ist, was halt so die Technologien, jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, totreitet, damit verliert ja derjenige, der da arbeitet, auch seinen Marktwert.
Ja, verstehe. Das heißt, es ist dann auch wichtig, um jetzt das mal positiv zu sehen aus der Sicht eines Unternehmens, das gerne Mitarbeiter behalten möchte, es ist auch gut, Leuten Abwechslung zu bieten, Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten oder dann vielleicht auch mal einfach eine neue Stelle innerhalb des Unternehmens,
ja.
Die ihr ja im Recruiting vielleicht gerade bei Größeren auch unterstützt, vermutlich, ne?
Genau, also was mir da gerade in den Sinn kommt, so als sicherlich Extrembeispiel für, da wird es dann echt auch schwierig, Leute für sich zu gewinnen, ist mir eben ein Kunde von uns im Sinn, die haben oder suchen auch immer noch AS400 Administratoren und Entwickler. AS400 ist ein ganz altes System, was eigentlich schon seit Jahrzehnten tot geglaubt ist, aber irgendwie doch noch in ganz vielen Unternehmen halt immer noch läuft, weil da halt da laufen Logistikprozesse drauf und Unternehmensprozesse, also das löst man auch nicht so einfach ab, aber die meisten haben es schon irgendwann mal in den letzten Jahrzehnten getan. Es gibt aber einige, die haben es halt immer noch bei sich am Laufen, und die das quasi am Laufen halten, die kommen unweigerlich irgendwann jetzt ins Rentenalter. Und wenn man dann anfängt, jetzt jemand Jüngeres, also um einen Generationswechsel herbeizuführen, zu suchen, der wird AS400 bestimmt nicht gelernt haben. Also der ist vielleicht mal in Berührung gekommen in einem vorigen Unternehmen, das wäre der Glücksfall. Wenn er es nicht hat, dann könnte man ihm das natürlich beibringen, aber dann sagt jemand auch, ja toll, dann werde ich auf ein System, was schon seit wirklich, und das ist jetzt kein blöder Spruch, seit Jahrzehnten eigentlich abgekündigt ist, das lerne ich jetzt, aber was bringt mir das? Also dann bin ich vielleicht der Spezialist für die Unternehmen, die halt immer noch auf diese Technologie setzen, aber das ist wirklich, das ist eigentlich nicht schlau. Also das würde ich jetzt auch niemandem unbedingt raten. Der jetzt zumindest, kommt ein bisschen auf die Altersklasse an, aber wenn ich wirklich einen Generationswechsel herbeiführen möchte und jemand irgendwie in den 30ern, nennen wir es mal so, also das wäre ja schon mal ganz gut, das ist jemand, der Berufserfahrung hat und vielleicht auch nochmal eine Veränderung sucht, aber setzt der dann auf so eine Technologie, also da bringt sich jemand selber aufs Abstellgleis.
Macht es also nochmal schwieriger.
Macht keinen Sinn, und also das ist eben das kann ein Unternehmen wirklich, also nochmal mehr, es kann es für das Unternehmen nochmal schwieriger machen, da wirklich dann Leute zu finden, wenn ich halt wirklich solche Uralttechnologien habe. Dann kann ich nur sagen, dann hole ich mir irgendeinen spezialisierten Dienstleister, der mir vielleicht irgendwie da aus der Patsche hilft.
Vor allem, wenn es ein System ist, das vielleicht ja wirklich nicht mehr so lange leben soll, wenn es schon eher von der älteren Generation ist.
Ich setze dann als Arbeitnehmer auf eine Technologie, wo ich weiß, in 5 oder dann doch erst in 10 Jahren will das keiner mehr, hat das keiner mehr. Und dann habe ich aber die anderen Sachen, ich habe dann in anderen aktuellen Technologien den Anschluss verpasst, weil ich mich auf dieses Uralt-Ding eingeschossen habe.
Ja, verstehe.
Und das ist dann eigentlich für mich ein eigener, also zum eigenen Nachteil. Und deswegen wird das eigentlich keiner machen, der so ein bisschen weiterdenkt.
Ja, eben. Also auch seinen Lebenslauf, seinen weiteren Werdegang im Blick hat.
Genau.
Ja, jetzt RS-400, das ist jetzt was mir zum Beispiel nichts gesagt hat, aber ich glaube, das ist jetzt auch was irgendwie die IT-Branche, glaube ich, auszeichnet. Also einerseits hast du ja gerade gesagt, das ist ein sehr weites Feld. Ja, das geht von IT-Administration bis hin zu wirklich sehr fokussierten, methodischen Dingen innerhalb der IT. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, bei uns überlege, was da draufstehen würde, wäre es vielleicht so Deep Learning, MongoDB oder Kubernetes-Cluster und solche Geschichten. Also ich kann mir vorstellen, dass es für einen Recruiter, der für solche Stellen Bewerber finden soll, ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist, sich mit all diesen Begriffen auszukennen, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, da kann man, das kann man mit einem Satz auf den Punkt bringen. Google ist dein Freund. Also man muss sich mit den Themen beschäftigen. Wenn man auch ein gewisses Maß an Interesse hat, dann ist es sicherlich nicht von Nachteil. Aber also man muss sich zumindest damit auseinandersetzen. Also es bringt nichts, also wenn man es gut und richtig machen will. Man muss zumindest ein Stück weit sich in den Themen bewegen können. Man muss mit der Fachabteilung oder in unserem Fall auch mit dem Kunden muss man reden können, den Bedarf aufnehmen können und da muss man einfach so ansatzweise verstehen, worum geht es denn da. Und da wird es immer wieder an den Punkt kommen, dass da Themen, Technologien, Tools, Systeme auftauchen, von denen man noch nie was gehört hat, weil da ja auch mal was Neues dazukommt. Aber das muss man letztendlich tun und wenn es dann in die Suche von den passenden Kandidatinnen und Kandidaten geht, wenn es in die Gespräche geht, dann muss ich, also dann wäre mein Anspruch, dann ist unser Anspruch, dass man mit denen zumindest auf einer gewissen Augenhöhe reden kann. Und was nicht dazu führt, dass man so tut, dass man quasi das Gleiche auch schon Jahrzehnte gemacht hat, weil das ist halt nun mal nicht der Fall. Also da muss man sich nicht total unter Wert verkaufen, aber man muss auch nicht irgendwelche Sprüche machen. Also man muss auch muss zeigen, dass wenn man miteinander redet, dass man weiß, was der andere dabei tut in dem Thema, aber man muss nicht, man macht das ja nicht im Arbeitsalltag.
Ja, es ist ein weites Feld und es ist, es entwickelt sich schnell weiter, es wird dann auch dem Bewerber klar sein, genau, dass nicht jedes Detail
und
bekannt sein kann.
Ich finde, es ist auch eine Form von Respekt, also gegenüber Kandidatinnen und Kandidaten und eine Form von naja, Anspruch, wenn man jetzt mit Fachabteilungen, mit Kunden redet, dass man da ja, sich in den Themen bewegt. Weil ansonsten, wenn man dann sich hinstellt und sagt, kannst du doch das, das und das und irgendwie, das ja also offensichtlich zeigt, dass man das gar nicht bewerten kann, also abschließend bewerten muss es dann wirklich auch derjenige, der dann mit demjenigen arbeitet und der in dem Thema wirklich arbeitet. Aber für so eine Vorauswahl sollte ich zumindest so eine Grundidee haben. Ja, und zumindest mal die richtigen Fragen stellen, die richtigen Fragen im richtigen Kontext. Deswegen muss ich mich damit beschäftigen.
Okay, dann haben wir ja schon einiges angesprochen, was Recruiter in dem Bereich mitbringen sollten. In der IT-Branche findet man ja auch häufig, sag ich mal, vielleicht eher die introvertierten Menschen. Das heißt, es ist dann vielleicht ja auch mal, gehört auch dazu womöglich, sich nicht nur fachlich zu überlegen, mit wem spreche ich hier eigentlich, sondern auch kommunikativ, ja, also welche Art von Menschen habe ich da mir gegenüber,
ja,
die aber dann ja vielleicht richtig was drauf haben, aber vielleicht dann auch Schwierigkeiten, das mitzuteilen zu einem Vorstellungsgespräch, könnte ich mir sagen. Ich pauschalisiere hier jetzt ein bisschen, ja, das trifft ganz sicher nicht auf alle zu, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie hier durchaus eine Rolle spielen könnte. Wie geht ihr dann mit sowas um?
Ja, also auf den Typ Mensch muss ich mich eben genauso einstellen wie auf das Fachliche, was der oder die mitbringen muss. Und da hast du absolut recht. Das ist am Anfang vielleicht etwas ungewohnt. Also je nachdem, also in der IT, in digitalen Themen gibt es ja eine ganze Bandbreite und da gibt es auch alle Typen von Menschen und auch da ist nicht in jedem Thema jeder gleich, alles klar. Aber da gibt es dann halt schon so Häufelungen oder Klischees, die sich schon auch bestätigen, wo man sagt, ja, so ein Softwareentwickler, der hat nicht zwingend kommunikative Skills, aber wenn ich eben in einem Gespräch, in einem Auswahlgespräch, in einem Kennenlerngespräch mit ihm bin, dann muss ich halt schon irgendwie, ich muss es irgendwie greifen können und dann gibt es schon eben solche, denen musst du das wirklich aus der Nase ziehen und da musst du dann eben schon auch wissen, wie kriege ich die gepackt, dass ich irgendwie ein Gefühl dafür bekomme. Also ich kann natürlich jemanden auch eine Testaufgabe stellen und so weiter. Das kann man auch noch alles machen. Aber dann gibt es ja trotzdem so dieses Thema, passt jemand in das Team? Passt jemand in das Projekt? Wie bewegt sich jemand da in einem Unternehmen? Da muss ich ein Gefühl dafür entwickeln und das muss ich irgendwie aus dem oder der rauskitzeln. Und das ist, würde ich sagen, wahrscheinlich so eine Erfahrungssache. Und bei uns ist es jetzt nochmal ganz kurze Ergänzung, nochmal die spezielle Herausforderung. Wir rekrutieren ja quasi für unsere eigenen Teams, für intern. Da ist es recht ähnlich wie in jedem anderen Unternehmen, aber dann unterstützen wir Unternehmen ja auch im Recruiting für IT-Positionen. Also das heißt, wir wählen die richtigen Leute aus unserer Sicht die richtigen, und bieten die dann beim Kunden an. Erstmal mit dem Profil, aber dann kommt es auch zum Treffen und zu einem Gespräch. Und dann muss ich ja diese Person wirklich auch verkaufen. Also eigentlich auch wie in jedem anderen Gespräch auch, aber im Endeffekt sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir gesagt haben, hey, der ist richtig gut, der passt voll gut darauf. Aber in dem nächsten Gespräch, in dem Kundengespräch, nimmt sich jemand vielleicht nicht die Zeit, hat vielleicht nicht die Empathie, stellt nicht so diese Fragen und kommt nicht an den Punkt, weil der sich halt einfach eben nicht verkaufen kann. Und das ist dann wirklich also für uns auch mal eine Schwierigkeit. Wir versuchen dann den Leuten das schon auch klar zu machen. Also wir begleiten die Leute dann teilweise auch zu den Gesprächen und gucken, dass die das dann auch ja ein bisschen verstehen. Bei manchen ist das einfach schlichtweg nicht bewusst. Die wollen zwar sich verändern, aber dass sie dann so in dem Vorstellungsgespräch dann das auch vermitteln müssen, das ist ihnen nicht so geläufig. Und das ist dann manchmal auch unser Job, dann zu gucken, dass das dann auch passt.
Du hattest ja gerade Testaufgaben angesprochen als eine Möglichkeit, wo man auch austesten kann, wie gut sind denn die Bewerber dann bei einigen bestimmten Themen. Ist das dann so eine Sache, die ihr auch mal Unternehmen vorschlagt? Wollt ihr nicht mal dem Bewerber zum Beispiel so eine Testaufgabe stellen, um zu gucken, wie gut passt er dann? Oder habt ihr Empfehlungen oder Tipps, wie man rangehen könnte? Oder gibt es ein Standardvorgehen, dass es sagt, okay, ihr sprecht erstmal in der und der Runde kurz mit dem Bewerber, dann macht ihr das und das? Gibt es so ein Vorgehen, das ihr empfehlen könnt, was sich anbietet?
Also ich finde es grundsätzlich gut, kommt ein bisschen auf die Qualifikationsstufe an, aber ich finde es grundsätzlich gut, wenn man jemanden zumindest in die Arbeitssituation versetzt. Das kann eine Testaufgabe sein, das kann im Gesprächsverlauf sein. Wenn ich jetzt wirklich einen Entwickler, eine Entwicklerin wirklich für das Doing suche, ist es wahrscheinlich gar nicht falsch oder auch durchaus angebracht, sich da was zu überlegen, um so ein Gefühl zu bekommen, weil das kann man im Gespräch ganz schwer packen. Oder da gibt es eben neben dem Extrembeispiel, was ich gerade erzählt habe, wo man sich gar nicht verkaufen kann, gibt es schon solche, die erzählen einem im Gespräch alles Mögliche. Und im konkreten Code, wenn jemand den lesen soll oder eine Testaufgabe lösen soll, merkt man dann recht schnell, nee, der hat nicht 5 Jahre JavaScript-Erfahrung und sonst was. Also dann macht es schon Sinn, mit einer Testaufgabe zu arbeiten.
Also es gibt es in beide Richtungen, ja, sehe ich gerade.
Absolut,
ja. Also nicht nur, ja, also es gibt auch Leute, die vielleicht was behaupten, was sie gut können, oder nicht so. Also wahrscheinlich wie in jedem anderen Bereich
die
auch.
Die sprechen groß daher, ja, oder wenn es um das Thema geht, jemand soll einen Server administrieren oder im Service Support User Helpdesk arbeiten. Das ist dann so gefährliches Halbwissen, wo man dann im konkreten Fall dann merkt, hoppala, also so viele, naja, wenn es jetzt um Serveradministration geht, so viele Server oder Installationen in der Größenordnung, von der wir hier reden, hat der noch nicht in den Fingern gehabt. Das merkt man dann halt erst. Also das kann Sinn machen, ist natürlich auch aufwendig und trifft dann auf eine rare Zielgruppe, die sich's aussuchen kann, die dann auch sagt, ja, aber weißt du was, wenn du mich willst, je nachdem, wie jemand sich so verkauft, wenn du mich willst, dann stress mich nicht mit solchen hier Spielchen und Aufgaben. Und je nach Hierarchie ist es auch so, wo man sagt, das kann ich bis zum gewissen Level machen und drüber ist es auch dann falsch. Also wenn ich jetzt jemanden mit 10, 15, 20 Jahren Berufserfahrung für eine Teamleitungsfunktion in der Softwareentwicklung suche, wenn ich dem dann anfange, irgendwelche Testaufgaben im Coden zu geben, dann würde ich jetzt mutmaßen, dass der dann sagt, also sorry, aber das gebe ich mir jetzt nicht. Natürlich kann man auch sagen, es ist gerechtfertigt, weil der muss das ja trotzdem können. Man kann auch sagen, naja, der muss ja mehr das Große und Ganze im Blick haben, also so tief drin muss er ja nicht mehr sein. Also da gibt es immer ein Für und Wider. Also da muss man sich gut überlegen, wie viel Arbeit stecke ich da rein, wie viel ist gerechtfertigt und was vergrault vielleicht Leute, die sich ja, für den Job interessieren, die auch passen könnten. Ja.
Ja, verstehe. Jetzt hast du ja auch gerade gemeint, und das liegt ja auch an der aktuellen Situation, es gibt mehr freie Stellen als passende Bewerber vermutlich. Da sagen die Bewerber dann auch manchmal, nee, also das mache ich jetzt nicht mehr mit, oder gut, du musst halt vielleicht auch auf die ein oder andere Sache jetzt verzichten, wenn du die Stelle besetzt haben möchtest, weil gut, die Auswahl ist nicht so groß, ich passe immerhin zu 80%. Was ist denn deine Erfahrung? Was erwarten denn Bewerber in der IT-Branche von IT-Unternehmen oder von IT-Jobs? Bringen die besondere Anforderungen mit? Was erhoffen die sich?
Ja, ich würde jetzt, weiß nicht, ob das jetzt besondere Anforderungen sind. Also jemand, der in dem Thema sich bewegt, der erwartet eine vernünftige Ausstattung. Das sollte er dann vielleicht schon auch selbstverständlich sein, also einfach von den Arbeitsmitteln. Das Thema, ja, Themen, Projekte, Technologien, Weiterbildung, also dass man eben
Was wir schon
auch
hatten, ja.
für die Themen, also sich in den Themen auch weiterentwickeln kann. Natürlich kann man da auch ein gewisses Maß an selbst initiierte Weiterentwicklung kann man auch als Unternehmen erwarten, wo man sagt, naja, so ein gewisses Grundinteresse sollte schon bitte auch da sein. Also, dass man jedem alles dann mundgerecht und mit X Kursen beibringt, das ist aufgrund der Schnelllebigkeit der Technologien auch teilweise auch gar nicht mehr unbedingt möglich. Also, weil bis man jemand bei einem Zertifizierungskurs oder Kurs angemeldet hat und der den absolviert hat und so weiter, ist das Ding auch schon, also ist schon die nächste Generation, Version und sonst was draußen. Das ist, glaube ich, ja, das wird auch nicht immer so weitergehen, also so wie es früher war, dass man sagt, da kommt jetzt eine neue, Microsoft bringt ein neues Betriebssystem raus und dann wird darauf zertifiziert und dann zertifiziert man alle mal die nächsten 2 Jahre durch und dann ist es erstmal wieder gut. Das ist viel schnelllebiger. Aber das ist ein anderer Punkt. Also Weiterbildung, das sollte ein Arbeitgeber sich schon auch drum kümmern und darf es eben auch gerne fordern, klar. Und ansonsten, ich meine, das Thema flexible Arbeitszeiten, Remote Work und, das ist da genauso wie überall anders, wo es auf jeden Fall möglich ist, immer mehr Thema. Also das, und da ist das Verständnis für Arbeitgeber, die sagen, du musst aber 5 Tage die Woche im Büro sitzen, auch drastisch gesunken, ganz klar. Also und so kann man es auf jeden Fall auch begünstigen, dass man Leute verliert, indem man sagt, hey, nee, jetzt ist mal gut. Also wenn es nicht notwendig ist, ja. Also ich meine, es gibt sicherlich auch Jobs in der IT, wo man sagt, also zum einen, du musst da am Server dran sein, du musst da auch ins Rechenzentrum reingehen, du musst den Leuten vor Ort helfen und so weiter. Aber das ist ja auch nicht immer der Fall quasi und deswegen erwarten dann schon auch viele die Abwechslung oder eben die Möglichkeit zumindest auch flexibel zu arbeiten. Und das ist schon eine Herausforderung auch für die Teams, für die Arbeitgeber, das zu organisieren, das zu ermöglichen. Es ist klar einfacher, wenn man sagt, es sind immer alle 5 Tage die Woche da, immer in der Arbeitszeit und ansonsten ordne ich halt Überstunden an und das ist wesentlich einfacher planbar, als wie es jetzt wird. Das ist eine riesen Herausforderung. Aber wenn man sich der nicht stellt, werden die Leute die Beine in die Hand nehmen, würde ich sagen. Ja. Oder kommen halt einfach auch nicht. Also in vielen Vorstellungsgesprächen, Kennenlerngesprächen ist es so, dass eine der ersten Fragen ist Thema Arbeitszeiten, Flexibilität der Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeit und so weiter.
Spannend.
Da redet man noch nicht über das Gehalt und über Themen und sonst was, sondern es ist erstmal so die Grundweichenstellung. Wenn das gegeben ist, reden wir weiter so ungefähr.
Das heißt, wer in der Stellenausschreibung das schon mal sehr positiv darstellt, hat auch schon mal
hat auf jeden Fall
bessere
Vorteil.
Chancen.
Genau, also wenn ich in die Stellenausschreibung reinschreibe, weil es bei mir so ist und es ist ja, wie gesagt, es ist ja legitim und es gibt Philosophien, es gibt Situationen, Rahmenbedingungen, die das auch erfordern. Wenn ich das reinschreibe, 5 Tage Büro, dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine Vorselektion getroffen.
Ja.
Aber es macht auch Sinn, das lieber reinzuschreiben, wenn es so ist, wenn ich es auch genauso hart fahre, weil die anderen Gespräche und Bewerbungen und Kontakte, die kann ich mir auch einfach sparen.
Genau.
Also,
da braucht man dann keine Zeit dafür verwenden.
Ich möchte jetzt nicht abschweifen und ich weiß gar nicht, ob wir es beim letzten Mal schon von dem Beispiel hatten.
Schieß los.
Aber dieses Thema hier, Elon Musk, Tesla, der dann ja, klar, der hat... Das hat für Diskussionen gesorgt, wo er gesagt hat, nee, und die Leute kommen ins Büro und fertig aus, weil ansonsten, das brauchen wir und das passt zu unserer Philosophie und so weiter. Da kann man sagen, ja, ist er des Wahnsinns und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn er das für richtig hält und auch genau diesen Typus Mensch möchte, und den gibt es genauso, also auch von der Arbeitnehmerseite gibt es die Leute, die sagen, nee, finde ich einfach auch besser und dann schaffe ich dieses Klima und diese Leute ziehe ich halt dann an. Das ist ein Typus Mensch, damit stelle ich eine klare Weiche und das ist legitim.
Und letztendlich tummeln sich dann die Art von Menschen um ihn rum,
genau,
die er haben möchte. Und wenn das
genau.
so ist.
Und das, wenn ich das über eine Stellenanzeige klar kommuniziere, dann ist das gut und richtig und spart mir auch einiges an Zeit.
Ja.
Und so auch beim Thema Homeoffice. Wenn ich es anbieten kann, ziehe ich gewisse Leute an und das geht in eine gewisse Richtung. Wenn ich es gar nicht mache, dann geht es in eine andere Richtung, aber werten möchte ich es jetzt nicht.
Ja.
Gibt immer ein Für und Wider.
Apropos Stellenausschreibung, und das wäre dann auch schon fast meine letzte Frage. Wir hatten beim letzten Mal auch drüber gesprochen, wo sind denn solche Stellen überhaupt ausgeschrieben und wo werden sie für die Bewerber sichtbar? Das kann auch mal ein Plakat bei einem Fußballfeld sein. Du hattest das sehr unkonventionelle Methoden noch angesprochen. Wo findet man denn jetzt, wo tummeln sich die IT-Bewerber? Wo findet man die?
Jetzt sag doch mal die Geheimtipps hier.
Ja, genau. Du bist doch der Experte, genau.
Jetzt hau es doch mal raus. Da gibt es kein Patentrezept. Das ist die schlechte Nachricht an der Stelle. Das ist das.
Hat man ja gerade. Dann lieber gleich sagen, wenn es so ist.
Nee, genau. Also, weil ich muss mir zielgruppenspezifisch überlegen, ja, wo können die sein? Und da ist natürlich IT, würde ich jetzt sagen, schon auch ein weites Feld. Auch da kann man dann jetzt sagen, Schublade auf. Klischee an, ein Softwareentwickler treibt der Sport, den treffe ich doch bestimmt nicht auf dem Sportplatz. Und das glaube ich eben, ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Ich würde im Fall auch sagen, ich guck mir mal auch die an, die bei mir so arbeiten und horch da mal rein, was die so beschäftigt, umtreibt. Also erst recht so als HR-Abteilung, also da ist man definitiv nicht im Thema drin. Also die da arbeiten, die sind, würde ich mal sagen, klischeemäßig auch ein anderer Schlag Mensch als die in der Softwareentwicklungsabteilung arbeiten. und nochmal andere, die im Service Support und in der Administration arbeiten. Also das sind wirklich so ganz grobe Themenfelder. Deswegen red mal mit den Leuten und guck mal, was die so umtreibt. Was machen die hobbymäßig? Was für Filme gucken die? Was für Spiele spielen die? Was für Sport treiben die? Und dann kann ich sicherlich auch dorthin gehen und kann aber auch mit diesen Themen ein bisschen auch bei Stellenanzeigen, bei Social Media Kampagnen durchaus ein bisschen Aufmerksamkeit wecken. Also nicht immer nur so dieses nur faktenbasierte Stellenausschreibungsding fahren, dass man einfach sagt, ich suche einen Java-Entwickler, Punkt. Sondern wirklich mal mit einem Aufhänger aus dem Interessensgebiet einer Person halt um die Ecke kommen und damit die Aufmerksamkeit holen. Oder eben, ja, ins private Leben, ins Vereinsleben von den Leuten gehen und da auftauchen. Das geht schon, aber da gibt es keinen heilsbringende, mach dies, dann kriegst du die ITler. Sondern wirklich so ein bisschen, da muss man auch mal ein paar Sachen auch ausprobieren.
Es ist halt vielfältig und dementsprechend gibt es auch vielfältige Lösungen.
Aber ich muss davon ausgehen, dass die Leute auf jeden Fall nicht suchen. Bestenfalls gibt es mal so Phasen, wo jemand sagt, hey, so Veränderung wäre jetzt mal ganz cool, dann gucke ich mal, dann googelt auch mal jemand und guckt auch mal jemand oder ist etwas aufmerksamer und ansprechbarer, das mag sein. Aber ansonsten, also ich muss schon irgendwo dahin gehen, wo ich die Leute in ihrem normalen Alltag, in der Lebenswirklichkeit erreiche. Und wenn es einfach mit der Plakatwand am Supermarkt ist. Also auch das, da muss man sagen, da geht ja jeder hin. Also da hilft ja nichts. Oder man kann auch sagen, naja, die gemeinen Softwareentwickler und ITler, die tummeln sich vielleicht eher beim Pizzalieferdienst oder bei einer Dönerbude oder was weiß ich was. Auch das kann ja sein. Ja. Also kommt ja auch auf die Altersklasse an. Sind es schon so Familienmenschen, die dann auch am Wochenende einkaufen gehen oder sind es eher so die noch so eher im Dunkeln leben, die noch so in der jüngeren Altersklasse sind und vielleicht eben sich einen Döner holen und anders leben, dass sich anders versorgen und so weiter. Also auch da, das gleitet oft so ein bisschen ab ins Klischee- und Schubladendenken, aber wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, ein bisschen was Wahres ist immer dabei und es gibt immer eine ganz bunte Mischung auch in jeder Berufsgruppe, ganz klar.
Solange man sich bewusst ist, wenn man mal nicht in die Schublade passt,
ja,
ist das ja auch okay.
Deswegen, das sind jetzt so Beispiele, die halt immer so ein bisschen die Runde gemacht haben, dass man sagt, und im Zweifelsfall beim Pizzalieferdienst, man bedruckt die Kartons, weil man sagt, das ist die Zielgruppe und dann trifft man da auf jeden Fall welche. Es ist zumindest wahrscheinlich manchmal eine höhere Trefferquote, als wenn ich eine Anzeige bei Stepstone oder bei Indeed schalte. Ja? Könnte zumindest sein. Ja? Solche Sachen gehen auch und kosten vielleicht nicht die Welt. Oder ich lege halt irgendwo eben Handzettel aus, da wo ich weiß, da sind die, oder nette Postkarten in irgendwelchen Bars und Kneipen, wo man sagt, naja, da die Altersklasse, die Zielgruppe, wenn das dann nicht als Stellenanzeige rüberkommt, sondern mit einem witzigen Spruch, der erstmal eigentlich nur als Spruch wahrgenommen wird und dann steht hinten drauf, hast du auch Interesse an Veränderungen oder mit irgendeinem netten IT-Thema oder mit einer Projektherausforderung, Technologie, kann das schon funktionieren?
Ja, das ist spannend.
Ausprobieren. Also ich rate immer den Leuten, bevor ich weiß nicht, 1.000 Euro plus X in irgendeine Online-Jobanzeige auf einem etablierten Portal schalte, da kann ich schon viel so Postkarten drucken und oder auch Bushaltestellen mal ausprobieren. Das kostet alles deutlich weniger. Einfach mal kreativ sein.
Da waren viele kreative Ideen dabei, war ich noch nicht drauf gekommen, zum Beispiel auf die Pizzakartons. Simon, wenn du schon so viele tolle Tipps jetzt für uns parat hattest, magst du in eigener Sache vielleicht noch kurz was sagen, wo und wie können sich denn jetzt Interessenten bewerben, die bei der ISO-Gruppe arbeiten möchten?
Genau, also bei uns gibt es ja zwei Ausprägungen. Also zum einen die ESO-Gruppe als IT- und Softwareunternehmen braucht immer Verstärkung in eigentlich, ich würde es fast sagen, in fast allen Themen, ganz viel Softwareentwicklung, aber auch SAP-Themen, Infrastrukturthemen, Service Support, also wirklich ganze Bandbreite für uns, für unsere Projekte, für unsere Kundenaufträge. Wir haben da in 2023 ein großes Wachstum vor uns, wollen da, also brauchen viel gute Leute. Und zum anderen unterstützen wir eben auch Kunden mit in der IT-Beschaffung oder in der Suche und im Recruiting und von daher, auch da haben wir ganz viele unterschiedliche Themen. Also deswegen, ja, man kann sagen, wer eine Veränderung sucht in der IT, macht auf jeden Fall Sinn, sich bei uns auch einfach initiativ zu melden. Das hat jetzt auch nichts mit den ausgeschriebenen Themen und Projekten zu tun, sondern wir gucken dann auch einfach, wo es passt, weil das ist eigentlich eher so der Fall, dass man dann sagt, hey, wir hätten hier die und die Option, was passt denn am besten? Und dann schaut man nach der besten Lösung eigentlich.
Und zur Inspiration einfach mal auf die Website schauen. Ja, vielen Dank, Simon. Ich würde sagen, wir haben wieder wirklich ganz viele verschiedene Themen angesprochen rund um Recruiting im IT-Bereich, war wieder sehr vielfältig. Ich danke dir sehr, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, für die Tipps, die du ohne Bezahlung dagelassen hast. Gibt es noch irgendwas, was du uns noch mitgeben möchtest, so als Schlusswort?
Im Thema IT-Recruiting oder generell Personalbeschaffung würde ich sagen, nichts ist unmöglich. Es wird bestimmt insgesamt nicht leichter und es geht auch nicht weg. Also das ist immer das, was ich den Leuten mitgebe, wo ich sage, das macht jetzt keinen Sinn zu sagen, naja, das kommen schon wieder bessere Zeiten. Und außerdem jetzt, wenn hier, wir haben ja Krise und die Leute, bestimmt sitzen die jetzt dann bald alle auf der Straße und dann muss ich sie bloß wieder einkaufen. Also das muss man, also diese Wunschvorstellung muss man den Leuten nehmen, muss sagen, nein, das wird genauso bleiben. Das wird auch eher mehr werden, der Wettbewerb um gute Leute. Und deswegen hilft es nur, sich gut aufzustellen. Gut aufzustellen, die man hat, gut behandeln, attraktiv sein. Dann klappt es auch mit guten Leuten. Das ist eigentlich das, was man den Leuten mitgeben kann.
Das nehmen wir als Schlusswort. Simon, ich danke dir sehr, dass du heute wieder bei uns warst. Und euch danke fürs Zuhören. Schaut und hört beim nächsten Mal wieder rein. Und wir sagen Tschüss aus der Kaffeeküche von Prognostica.
Ciao.